Die Dünnbrettbohrer. Die Hör mal, wer da hämmert Stunde mit Carina und Steffen. Und was jetzt kommt, wisst ihr sicherlich alle.
Sturm, Unwetter, Blitz und Donner.
Und Hagel. Vielleicht müssen wir auch langsam über die Winterreifen wieder nachdenken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Dünnbrettbohrer, dem Podcast, dem Kachelmann vertraut. Mein Name ist Steffen, in der anderen Leitung ist Carina. Hallo Carina.
Ja, hallo Steffen. Also ich vertraue Kachelmann nicht unbedingt, aber
Für 50 Pfennig, nein, das ist richtig.
Nein. Das Wetter war heute hier, also Hagel war nicht dabei, aber Unwetter, Gewitter, Starkregen, Sturmböen. Also eigentlich könnten wir schon wieder hier schöne Hühnersuppe auf den Tisch stellen, dicke Socken an.
Du, ich bin dabei. Warum nicht? Ne? Warum nicht? Carina, genau. Was macht der Job?
Ja, er jobbt vor sich hin.
Ja?
Also alle drei jobben so vor sich hin, ja.
Das ist doch schön.
Genau.
Also der Rubel rollt, wolltest du sagen.
Der Rummel rollt, genau. Et läuft, sagen wir so. Muss ich jetzt alles natürlich wirklich noch entsprechend einspielen, aber ich bin da zuversichtlich, dass das klappt.
Ich drücke dir da alle Daumen. Ich muss vielleicht dann tatsächlich doch mal irgendwann im Sommer mal auf eine Currywurstpumpe vorbeikommen.
Ja, mach das.
Gerne.
Mach das. Montags und mittwochs bin ich auf jeden Fall da.
Ja.
Oder donnerstags vormittags.
Interessant. Okay, mal gucken. Ich habe ja im August nochmal 3 Wochen Urlaub.
Ja, schön. Das werde ich auf jeden Fall mir notieren. Wie läuft es bei dir?
Rückwärts und abwärts, aber es läuft. Keine Veränderung gegenüber letzter Woche.
Okay.
Deshalb, wir sind da ziemlich entspannt. Alles cool, wird schon, läuft schon.
Sehr schön. Läuft. Und die Männerhöhle ist, wie ich höre, auch in Bearbeitung.
Richtig. Das wird dann demnächst, die nächste Aufnahme könnte dann aus einem anderen Ort heraus passieren. Da müssen wir mal gucken.
Muss ich mal wieder vorbeikommen.
Ja, muss mal. Wenn du mal wieder nach der Heimat fährst über die A2, dann schaust mal immer mal rein. Ja, wir haben heute keinen Gast dabei. Wenn ich so auf die Folge gucke, kann ich auch so leicht verstehen, wieso.
Ich verstehe es nicht, aber okay.
Okay.
Wir lernen mal wieder was von Wilson.
Das ist richtig und dass Jill kein Klavier spielen kann.
Ja.
Genau. Aber über was für eine Folge reden wir denn heute, Carina?
Wir reden heute über Folge 17 der 5. Staffel Angst vorm Fliegen. Im Original Fear of Flying. Die Original-TV-Premiere damals fand 1996 am 13. Februar auf ABC statt. Die deutsche TV-Premiere fand 1997 am 11. April auf RTL statt. Drehbuch kommt von Max Eisenberg, Regie natürlich wie immer von Andy Kenneth. Und wir haben so die ein oder anderen Star-Gäste, aber auf jeden Fall Gäste. Das ist zum einen Mrs. Crawford Brown, die Mrs. Kluzewski, also die Klavierlehrerin, spielt. Und wir haben die komplette Mannschaft des NASA Space Shuttles Columbia, also Lieutenant Commander Kenneth Bowersox.
Der war ja schon mal da.
Genau, Dr. Catherine Grace Coleman, Dr. Fred Weldon Leslie und Dr. Albert Zacco und Dr. Caitlin C. Thornton.
Genau, die kamen, glaube ich, kurz nachdem sie dann in Weltall geschossen wurden, kamen sie dann da, glaube ich, vorbei.
Ja, nachdem sie sind wieder da.
Genau. Und warum die da sind, was das mit der Folge zu tun hat, besprechen wir unter Umständen gleich.
Unter Umständen, genau.
Ne? Aber wir steigen auch erstmal ein bei der Two-Time on Location. Denn wir sind wieder nicht im Studio, wir sind wieder an einem Haus. Es ist auch wahrscheinlich wieder dasselbe Haus vom Set her. Ne? Also diese Garageneinfahrt, die kommt mir bekannt vor. Wenn du die Kamera ein bisschen weiter nach rechts schwenkst, siehst du wahrscheinlich diesen Erker, wo die Lampe drin stand, wo Tim mal vorgestanden hat und geklatscht hat.
Wahrscheinlich, ja.
Also das ist wahrscheinlich wieder dasselbe Haus, was sie schon zweimal renoviert haben oder so.
Ja, mein Gott, da kann man immer wieder renovieren, ne?
Richtig, warum eigentlich nicht? Es ist noch kein Drehbeginn. Bud fährt mit seinem neuen Auto vor die Garage. Der muss ans Telefon, der will mal eben telefonieren, will aber auch guten Tag sagen. Die beiden, Elle und Tim, schleimen beide so ein bisschen rum. Elle, ja, ich sag mal, etwas weniger glücklich, als dass es Tim tut. Bud muss dann auf jeden Fall ins Haus, muss telefonieren, während Tim dann schon mal irgendwie an der Garage was streichen möchte. Elle hat dann die kluge Idee, ey, lass doch mal eben vielleicht kurz das Auto von Bud beiseite fahren. Bevor wir anfangen zu streichen, nicht, dass das noch dreckig wird, ist eine sehr gute Idee. Blöderweise weiß Elle aber nicht, wo der Rückwärtsgang ist, denn Tim hat für dieses neue Auto von Bud einen extra Schallknüppel, das ist seine Einschmeichelung beim Boss, geschenkt. Da stehen jetzt blöderweise aber nicht die Richtungen drauf, wo der Rückwärtsgang ist. Tim erklärt es ihm, wahrscheinlich aber nicht so ganz richtig, beziehungsweise vertut sich da selber, er ist sich da selber nicht so ganz sicher bei dem Ford. Und so kommt es, wie es kommen muss, das Auto fährt nicht rückwärts, sondern vorwärts. Rast Tim dabei um, der auf der Leiter steht, mit einem Eimer Farbe in der Hand und landet dann auf ja der Ladefläche des Pickups. Und das Auto sieht auch noch scheiße aus.
Es kommt, wie es kommen muss, ne? Also...
Genau. Und sie haben ja noch leise Hoffnung, dass sie es wieder repariert kriegen, bis Bud wieder rauskommt. Oder halt auch nicht, denn der kommt schon raus. Genau. Also ein gelungener Auftakt. Hat eigentlich nichts weiter mit der Folge zu tun. Aber wir haben Tooltime und Elle Ballen mal wieder mit untergebracht.
Genau. So wie es halt
sein muss.
Sein muss, ne?
Sein soll, sein darf. Gehen wir doch noch lieber nach Hause zu den Taylors. Da wird ein bisschen Modellflugzeug gebaut.
Ja, so ein bisschen. Mark ist da gerade bei, sein Modellflugzeug zu finalisieren. Mit sehr viel Hingabe und sichtlich stolz auf das Ergebnis. Ja, und auch Tim, der mitgebaut hat, hat sein Modell fertig, allerdings ordentlich modifiziert. Da ist dann, an dem Flugzeug sind dann 4 dicke, fette Reifen dran und er witzelt, er könne dann quasi erst Gas geben und dann abheben. Mark versteht das nicht so ganz, warum Tim das gemacht hat, aber Tim muss mal wieder einen auf dicke Hose machen. Er versucht es auch Mark zu erklären, aber das Verständnis sieht da so ein bisschen anders aus. Jill kommt nach Hause und beide Männer sind natürlich stolz auf das, was sie geleistet haben und wollen das auch direkt präsentieren. Marks Spitfire, das beeindruckt sie sehr, dass Mark da so viel Hingabe und Geduld auch reinsteckt. Der freut sich ebenfalls, verschwindet dann vom Set, weil er es nach oben bringt und Jill freut sich, dass er jetzt endlich ein Hobby gefunden hat. Tim auch. Er hat sich immer gewünscht, dass seine Jungs Autos lieben und wenn nicht, dann zumindest irgendwas mit dem Motor. Ne? Genau. Jill hatte da mal was gehört und schlägt vor, dass Tim doch mit Mark ins Luftfahrtmuseum gehen könne. Da gibt es wohl eine schöne Ausstellung. Und Tim witzelt noch, dass Samstag ja gut passen könne, wenn Jill halt ihre Klavierstunde hat. Tim gibt zu, dass er hörbar darunter leidet. Und Jill gibt zu, dass sie unter Tims Worten jetzt hörbar leidet.
Ja, ja.
Ich muss sagen, ich kann es jetzt schon verstehen.
Was kannst du verstehen? Dass Tim leidet oder dass Jill unter den Worten von Tim leidet?
Dass alle leiden.
Dass alle leiden.
Dass alle leiden.
Ja, okay, gut. Also es ist... Ne, das sind so diese klassischen Angriffsflächen, die Jill hat, die sich da halt auch bei dem Musikalischen so ein bisschen überschätzt und so. Aber im Grunde genommen ist das ja nichts gegenüber dem, was Tim an Angriffsfläche so bietet.
Nein, das definitiv nicht. Aber trotzdem, es ist... Ja, wir werden es hören.
Genau, wir werden es hören, wir werden es erleben, wir werden es sehen. Hoffentlich jetzt gleich. Denn es geht dann auch schon direkt los mit der Klavierstunde. Es ist bekannter Samstag. Jill sitzt am Klavier. Ihrer Lehrerin ist da und nicht begeistert. Jill hat eindeutig zu wenig geübt, verhaut sich oft, kann den Rhythmus nicht halten, so diese ganzen Geschichten halt. Brad und Randy kriegen das so ein bisschen mit. Die sind, glaube ich, auch gerade mit im Wohnzimmer. Verpetzten Jill damit auch so ein bisschen bei der Lehrerin. Und die hält Jill daraufhin eine ausgiebige Standpauke, dass man nur als gut Klavierspielerin wird, wenn man übt, 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 übt. Jill versucht sich damit zu rechtfertigen. Hausarbeiten, Uni, hast du nicht gesehen, alles mit dabei. Doch das... Die alte Dame winkt ab, nicht mal der Krieg hat bei ihr damals als Ausrede gehalten.
Ja, und das muss er erstmal bringen, ne? Dass da nicht mehr der Krieg als Ausrede
ja,
hilft.
Ja,
also,
genau.
Wenn du das hast, dann hast du, würde ich sagen, richtig verkackt.
Ja, aber gut, okay. Also dann sollte man sich mal irgendwann überlegen, ob das noch die richtige Klavierlehrerin ist.
Ja, und dann ist es auch schon soweit. Jill ist, hat sich wohl oder versucht sich die Worten ihrer Klavierlehrerin zu Herzen nehmen und sie übt und übt und übt. Tja, und auch Brad und Randy können es einfach nicht mehr hören und versuchen alles, um sie von Üben abzuhalten. Mit zu viel Üben ist auch nicht gut, aber ohne Erfolg. Tim und Mark kommen vom Museum heim und ja, versuchen Jill auch mit denselben Komplimenten zu besänftigen, die die anderen Jungs schon versucht haben, allerdings auch mäßig. Jill will dann wissen, wie das Museum war. Beide sind total begeistert, sie durften so in einer Maschine mitfliegen. Jill ist entsetzt. Das ist ja wie Tooltime, nur mit Flügeln.
Ja, so ungefähr. Also die hat schon direkt die Panik in den Augen.
Ja, und als Mark daraufhin dann meinte, dass er gerne fliegen lernen möchte, allerdings, wenn Jill einverstanden ist, ja, setzt das so ein bisschen bei ihr aus. Sie kontert zwar noch, dass sie darüber erstmal mit Tim reden muss. Ne, Mark geht dann auch erstmal nach oben, allerdings kann Jill dann nicht an sich halten. Niemals wird sie zustimmen, dass Mark so jung fliegen lernt. Tim, der so ein paar Unterlagen mit hat, versucht ihr die Vorteile nahezubringen und versucht das mit Statistiken, dass sogar auch schon Jüngere unterrichtet werden und die ganzen Lehrer da etliche tausend an Stunden von Flugerfahrung haben. Aber ja, das bringt alles nichts. Beide streiten, wie sicher Fliegen wirklich ist und Jill bleibt einfach nur hart. Fliegen ist einfach kein Hobby, schon gar nicht vermag.
Nein, sieht zumindest Jill so.
Genau. Besagter kommt dann auch schon rein und fragt, ob er denn nun fliegen darf. Jill erklärt, dass sie das mit Tim ausdiskutiert hat und es also keine gute Idee ist, also nein. Ja, für Mark ist die Sache natürlich vollkommen klar. Mom hat nein gesagt und Tim hat gekniffen.
Mhm. Ja, genau. Jill ist jetzt, das ist ja halt auch wieder leider das Ding. Tim verspricht was und Jill muss dann halt wieder diejenige Person spielen, die quasi ja die Vernunft ist und quasi somit dann halt aber auch Spielverderberin ist.
Ja, aber man muss auch sagen, Mark hat Tim in dieser Folge, also er lernt langsam, kommt langsam in das Alter, wo Brad und Mark schon zu Beginn der Serie waren. Also er lernt langsam, seinen Vater zu lesen.
Okay, bevor man das aber weiter klären kann, gehen wir erstmal wieder in die Tooltime. Direkt auch in die Interview-Ecke, denn man hat heute Gäste da, die fünf Astronauten oder AstronautInnen der Space Shuttle Columbia Crew, Lieutenant Commander Kenneth Barasox, Catherine Grace Coleman, Dr. Fred Weldon Leslie, Dr. Albert Secco und Dr. Catherine C. Fawn. Tim fragt, ob ihre Mütter Angst hatten, als die Astronauten und Astronautinnen hochgeflogen sind, was, ich sag mal so, mehr oder minder bejaht wird. Weiter im Gespräch kommt man dann noch auf die akademischen Grade zu sprechen. Alle haben einen Doktortitel bis auf Barasox. Ob ihn das Wurm würde und dann sagen die anderen Doktoren, alle die so da sind, nee, warum? Das ist ja, ne, dafür ist er der Commander. Da ziehen wir ihn nicht mit auf, so nach dem Motto, ne? Das Gespräch geht auch auf die eigentliche Arbeit, die sie da hatten. Sie haben die Aufgabe gehabt, Flüssigkeiten im All zu testen, was dann so damit passiert. Tim hat dann auch noch vor dem Start noch ein paar Two-Time-Gadgets mitgeschickt und ein paar alte Folgen von Two-Time auf Video. Die Gadgets bzw. die Bohrmaschine, die konnte man jetzt nicht so wirklich benutzen, denn dadurch ist eine der Astronautinnen einfach nur durch die Raumstation ja quasi gedreht. Und bei dem Two-Time-Video, das waren hervorragende Schlafmittel im Weltall. Da sind sie alle bei drumherum eingeschlafen.
Ich kann es mir so vorstellen, so gut vorstellen, dass sie wirklich da oben eine Folge Tooltime abgespielt haben und alle der Reihe nach weggeknackt sind.
Ja, nur sie waren ja auch den ganzen Tag draußen und so, ne?
Genau.
Genau, was mir da auch so ein bisschen noch mit zu sprechen kommt, die eine erzählt, glaube ich, irgendwie, sie hat so und so viele Stunden draußen im Weltall verbracht und Tim dann sofort, ja, um vor Kent zu flüchten und so. Also der ist jetzt quasi das neue Opfer, obwohl L da ist. Auch ein bisschen schade, aber gut, das ist halt nochmal so. Gut, hat aber auch nicht wirklich viel mit der Folge zu tun. Wir kommen lieber zum Gespräch zwischen Jill und Wilson, die quasi dieses mal das Problem der Woche hat.
Aber zuvor versucht Jill, Klavier zu üben. Allerdings passen die Töne nicht so ganz zu dem, was sie versucht zu spielen. Und öffnet dann das Klavier und holt die Wäsche der Jungs aus dem Klavier.
Ah, da haben wir sie hingepackt.
Genau. Die Jungs werden dann erstmal runterzitiert und es wird nachgefragt, warum die Wäsche da ist und nicht unten an der Wäschekiste. Ja, die Jungs haben halt, wollten halt nett sein, schnell aufräumen und haben die Wäsche dann da reingepackt. Ist nicht das, was Jill an oder gute Erziehung versteht. Also werden die Jungs darauf aufmerksam gemacht, das nicht mehr zu tun und die Wäsche soll nach unten ihren Weg in den Keller finden. Sofort. Ja, Mark kommt rein und ist immer noch stocksauer. Jill versucht es mit einem Modellflugzeug als Kompromiss, Entschuldigung. Aber Mark will davon nichts wissen. Es gäbe sicherlich ein anderes Hobby für ihn, findet Jill. Denn Jill zum Beispiel hat selbst früher Schmetterlinge gesammelt. Überzeugt Mark nicht wirklich. Der dampft ab und Jill entdeckt Wilson draußen im Garten, der hüpft rum und als sie dann draußen ist und nachfragt, was er da tut, gibt er preis, dass er Mitglied in einem Polarbärenclub ist und die machen wohl ganz verrückte Ideen, halbnackt durch den Schnee rennen oder sowas, wie Wilson es da tut.
Warum nicht?
Jill findet das wesentlich ungefährlicher als ihr aktuelles Problem, dass Mark fliegen lernen will. Wilson findet das allerdings gut und kann bestätigen, dass das Fliegen durchaus ungefährlich ist. Er selbst ist Pilot und hat mit über 1000 Flugstunden seit seinem Aufklärungsflügen im Krieg auf dem Buckel. Oh, da wird Jill hörig. War Wilson etwa Spion? Darüber darf er nicht reden.
Ja, das ist ja das, was wir die ganze Zeit schon gesagt haben.
Genau, ich bin nicht befugt, darüber zu reden. Jill erzählt von ihrer Angst, die auch schon ihre Mutter hatte, als ihr Vater flog. Wilson erinnert sich, denn er kennt eine Studie mit Berggorillas, die genau dieses Verhalten beobachtet haben. Die Nachkommen übernahmen die Ängste ihrer Eltern, obwohl gar kein Grund dafür vorhanden war. Jill erkennt, dass es auch bei ihr so ähnlich sein könnte. Sie selbst ist ja noch nie mit so einer Maschine geflogen. Wilson bildet ihr an, mal mitzufliegen. Allerdings darf er über einige Länder nicht fliegen. Und welche Länder das sind, darüber darf er keine Auskunft geben.
Keine Auskunft. Keine.
Aber ja, wir lernen wieder mal was von Wilson, was uns schon länger klar war. Hier wird es quasi bestätigt.
Und das hatte ich ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Schirm, dass er das selber mal so sagte.
Ich auch nicht mehr, aber es war irgendwo war klar. Irgendwo war es klar, dass Wilson da mal was...
Ja. Ne? Ja, genau. Ja, und so kommt es dann auch, wie es kommen muss. Wir sind in einer Szene mit 4 Leuten in einem Flugzeug. Mark, Jill, Tim und Wilson, der ein, ich sag mal, doch sehr überdimensioniertes Mikrofon hat, damit natürlich sein Gesicht wieder schön verdeckt wird. Mark scheint das richtig gut zu machen. Zumindest bestätigt ihn Wilson das. Jill ist noch, hält sich noch etwas zu sehr an Tim fest und seinem Oberschenkel.
Bisschen.
Und Tim möchte aber schon direkt wieder mit Faxen machen, verstellt dabei aber blöderweise den Benzinhahn, so dass der Motor abstirbt. Man kann das aber Gott sei Dank noch wieder beheben. Zitat Jill, wenn du in einem Flugzeug sitzt und Upsi sagst, ist das meistens nicht gut.
Ja.
Sieht Wilson ähnlich, der wird dann Tim jetzt mit einer Sonderaufgabe betrauen. Er soll nämlich die Hände hochmachen, dann unter seinen Hintern schieben und jetzt drauf sitzen bleiben, bis sie gelandet sind. Ja, das ist ein Mega-Gag.
Sehr geil.
Ein Mega-Gag. Ja. Und Mark macht es so viel Spaß, dass er dann auch tatsächlich das Okay von seiner Mutter bekommt, fliegen lernen zu dürfen. Allerdings unter einer Bedingung. Er soll versprechen, dass sein Vater nie wieder mitfliegen wird.
Ich glaube, dieses Versprechen kann Mark relativ einfach geben. Also nach dieser Stunde.
Ja, wissen wir das alle. Das einzige Problem ist nur, Jill möchte dann nämlich, dass sie wieder landen. Und da kann Wilson sich nicht so dran erinnern, wie das mit dem Landen funktioniert. Und dann fragt Jill, glaube ich, noch irgendwie sowas wie sie sind noch nie gelandet. Und dann sagt er, glaube ich, wieder, darüber darf ich nicht sprechen.
Genau.
diese Geheimniskrämerei wieder. Ja, nein, aber ist doch schön, wie Jill dann da halt doch über ihren Schatten springt, ne? Ich sag mal, größer als das, was Tim erst letzte Woche mit durchgezogen hat. Das war ja ein etwas größerer Diskurs, den die da ja geführt haben, während Jill ja schon doch sehr schnell dann im Flugzeug saß.
Ich kann mir auch vorstellen, sie ist ja schon in einem normalen Flugzeug geflogen. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Überwindung, sich in ein kleines Flugzeug zu setzen, da etwas einfacher war.
Das kann durchaus sein. So, und dann hat einen die Erde auch schon wieder und wir kommen in die nächste Klavierstunde.
Ja, Jill sitzt mal wieder zu Hause am Klavier. Und auch die Lehrerin ist wieder da und ist natürlich nicht begeistert. Üben, üben, üben. Das ist die Devise. Jill versucht zu erklären, was los war, aber die Lehrerin meint nur, wenn Jill schon keine Zeit hat zum Üben, dann soll sie wenigstens die Ausreden besser vorbereiten.
So, genau, wie meine Kinder haben ihre Dreckswäsche bei mir ins Klavier gesteckt und solche Geschichten alle, ne? Ah, schön.
Ja, und damit ist die Folge dann auch schon zu Ende.
Okay, was sind wir durchgerauscht? Wir haben nicht mal eine halbe Stunde auf dem Tacho.
Ja, wir sind ja noch nicht ganz fertig, ne? Wir haben ja noch Kernthema. Ich überlege gerade, gab es noch Outtakes? Ich glaube, es gab noch ein Outtake. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es noch ein Outtake gab. Aber ja, wir sind durch die Folge durchgerauscht. Mein Gott.
Das ist richtig. Was ja aber im Grunde genommen erstmal nichts macht, ne? Also spricht ja im Grunde genommen für uns, beziehungsweise auch für die Folge, ob es jetzt gut oder schlecht darüber spricht, werden wir jetzt mal noch so ein bisschen erörtern. Das Kernthema der Folge ist, sich seinen Ängsten stellen.
Ja, nicht nur sich seinen Ängsten stellen, auch die Ängste, die man als Familie hat.
Mhm.
Ne? Die dadurch durch die eigenen Ängste resultieren quasi.
Ja, das stimmt. Hattest du einen Lieblingsmoment in der Folge?
Naja, auf jeden Fall einen Moment mit Wilson. Wahrscheinlich der Tim, nehmen sie die Hände hoch. Ja, habe ich. Mhm. Jetzt schieben sie unseren Hintern und dann lassen sie da, bis sie gelandet sind.
Ja, würde ich tatsächlich mitgehen. Beziehungsweise, nee, ich finde das eigentlich mit Jills Klavierstunde und der Wäsche ganz gut. Das war so mit meiner Lieblingsszene einfach der Folge.
Ja, würde die Folge den Test der Zeit bestehen? Ich bin mir da nicht so sicher. Gerade in der heutigen Zeit würde das Ganze ja vielleicht ein bisschen anders ablaufen. Da würde man nicht sich in ein Flugzeug setzen, sondern wahrscheinlich würde man dem Kind erstmal den Flugsimulator 5000 schenken, dass er da erstmal dran üben kann, um zu sehen, ob es wirklich was für ihn ist. Gibt es das in Deutschland, dass man wirklich Kinder schon ans Fliegen lernen setzt?
Ja, klar. Das gibt es.
Oder wie siehst du das? Also zumindest mit dem Test der Zeit.
Also ich habe da jetzt ehrlich gesagt kein großes Problem drin gesehen. Also die Folge könnte für mich heute noch so laufen, dass da irgendwie was, oder dass das ein Problem geben müsste oder so. Sehe ich nicht.
Ja, ich weiß halt nicht, wie das heutzutage ist mit dem Fliegen lernen. Ob es da, wie gesagt, wirklich, dass man da schon Kinder ranlässt. Das ist das Einzige, wo ich sage, das weiß ich nicht. Das müsste man recherchieren, weil das habe ich noch nie gehört.
So, du kannst beim Segelflug, kannst du das ab 14 Jahren machen?
Mhm.
Die Segelflug-Lizenz kann dann ab 16 Jahren erworben werden.
Mhm.
So, die Eltern müssen dem zustimmen. Also das gilt jetzt für den Segelflug. Dann kannst du halt auch, es gibt halt aber auch schon Schnupperflüge, sag ich mal, die viele Vereine mit anbieten. Das kannst du schon je nach Verein ab 8 Jahren machen. So, oder halt 12 oder 14. Bei den Motoren oder bei Motorenflugzeugen, wie das jetzt hier mit der Fall ist, ist es in Deutschland zumindest anders. Beziehungsweise die Flugstunden mit Fluglehrer können bereits vor dem Lizenzalter begonnen werden. Die Lizenz selbst gibt es aber erst deutlich später als beim Segelflug. Also du kannst vorher also üben, ne, wie das dann halt auch so ist mit dem Klavier und so.
Ja. Und muss dann quasi irgendwie 16 oder 18 sein, bevor du die Prüfung machen darfst. Okay.
Genau. Deshalb, so ähnlich wie halt beim Autoführerschein, sag ich mal. Wahrscheinlich.
Ja.
Vielleicht ist das ja was für Dannys Bildungsauftrag. Wir würden uns freuen, Danny.
Genau, wir haben da ein paar Wissenslücken. Erleuchte uns doch mal.
Vielleicht schafft das ja. Carina, wie viele Flugstunden würdest du für diese Folge nehmen, um sie immer wieder schauen zu dürfen?
Also ich würde der Folge, glaube ich, 4 Flugstunden geben, weil es ist eine leichte Folge, aber jetzt keine bombastische, aber auch keine schlechte Folge. Ne? Man hat Sachen, wo man sich amüsiert. Man hat nicht wirklich was, wo man sich groß drüber aufregt. Klar, der Einspieler braucht man jetzt nicht, aber es ist halt was Nettes. Von daher, ich bin bei 4 Flugstunden. Und du?
Ich bin bei 3 tatsächlich. Die Folge hatte ein paar ganz lustige Witze, wie gesagt, vor allem da mit der Klaviergeschichte. Es war halt so eine Lala-Folge. Also sie war jetzt nicht irgendwie groundbreaking oder so. Und deshalb, ja, sind es für mich 3 Flugstunden. Gut. Aber dann haben wir die Folge ja auch schon hinter uns. Wir haben gerade erst eine halbe. Aber gut, wir müssen auch mal eine halbe Stunde machen.
Ich sag mal so, unsere zuhörenden Menschen sind auch mal, dankbar für nur eine halbe Stunde. Weil ich sag mal, nur Dannys Bildungsauftrag von 20 Minuten, das kann es ja auch nicht sein. Ne?
Nein. Sie wollen ja auch was von uns, genau.
Genau.
Carina,
genau.
Wie geht's denn nächste Woche weiter?
Nächste Woche geht's mit Folge 18 weiter, 2 wie Pech und Schwefel.
Dann auch wieder mit Gast.
Genau.
Leute, wenn euch das gefallen hat, lasst uns gerne wissen. Ihr wisst Bescheid, ne? DMs, Bewertungen. Schaut mal, was ihr so machen könnt. Wir freuen uns sehr. Ich habe was vergessen. Wir können tatsächlich noch ein bisschen Sendezeit füllen.
Füll.
Okay. Also wir haben bei Google eine Mail bekommen über die dünnbrettbohrer@gmail.com. Und zwar von unserem Hörer Stefan. Wir haben letztens mit Danny, habe ich so ein bisschen so rausgehauen, ne, wo denn jetzt die Bauern ja protestieren würden, wo die Dieselpreise ja wieder so hoch sind. Und da hat sich der Stefan ja bewogen gefühlt, uns dazu mal eine Mail zu schreiben. Ich lese sie mal vor. Guten Tag an euch. Vorweg erstmal ein großes Lob für eure Arbeit. Genieße euren Podcast. Ich finde es jedes Mal faszinierend, wie bei eurer Besprechung die 25 Jahre alten Bilder im Kopf wieder hochkommen. Jetzt allerdings zum Anlass meiner Mail, und zwar die vermeintliche Ähnlichkeit der Situation, die zu den Bauernprotesten geführt haben, und der aktuellen Spritpreisen. Im Kern protestieren die Bauern heute nicht, weil die Situation eine völlig andere ist. Damals ging es um politische Maßnahmen, Agrardiesel und Kfz-Steuer für Landmaschinen. Der Protest hatte einen klaren Adressaten, hier in dem Fall die Bundesregierung, und klare Forderungen, Agrardiesel und vor allem die Kfz-Steuer. So, und das ist ja heutzutage jetzt halt ein bisschen anders. Heute haben wir die Situation, dass der Ölpreis und in der Folge die Spritpreise weltweit gestiegen sind. Die Bauern brauchen also einerseits nicht demonstrieren, weil alle Bauern weltweit etwa gleich betroffen sind und daher in der Folge die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte auch steigen. Andererseits, für was sollten die Bauern denn demonstrieren und mit wem als Adressaten? Für die gestiegenen Preise kann die Regierung nichts, und eine weitere Senkung der Steuerlast auf Treibstoff würde auch nur höchstens teilweise vom Mineralölkonzern weitergegeben werden. So, Stefan, vielen, vielen Dank. Du hast natürlich recht, es ist eine völlig andere Situation. Das hätte Danny ja auch schon so gesagt. Das war, wie gesagt, von mir auch mehr so aus dem Witz heraus gesagt. Ich hoffe, das ist so ein bisschen da auch angekommen. Natürlich ist die Situation da jetzt eine ganz andere. Und im Grunde genommen müssten wir alle auf die Straße gehen und protestieren. Denn dass die Spritpreise halt auch mit so nach oben gestiegen sind, ist unter anderem, ja, einem Typen mit zu verdanken, der meint, vor 2 Monaten den Iran angreifen zu müssen. Und im Grunde genommen wäre es nicht nur die Pflicht der Landwirte, für ihren Agrardiesel zu demonstrieren, sondern wir sollten alle demonstrieren, sage ich mal, das, was da gerade passiert, weil ob das so wirklich rechtens ist, weiß auch keiner.
Es ist nicht rechtens, nein, aber keiner wird sich dagegen stellen. Und man kann nur hoffen, dass einen ersten Dämpfer im November gibt für den besagten Herren und spätestens in 2 Jahren der dann richtig schön abgesäbelt wird, in der Hoffnung, dass der Nachfolger halbwegs irgendwas richtig macht und etwas wieder aufbaut oder versucht auf oder es aufbauen kann, was jetzt halt ja zerstört ist. Da versucht man was zu sagen, ohne was wirklich zu sagen.
Das ist so, das ist so.
Ne?
Das ist so.
Ohne irgendwelche Namen zu nennen.
Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Wie gesagt, also nehmt uns das bitte nicht krumm, liebe Landwirte. Wie gesagt, das war von mir auch so ein bisschen nur polemisch dahingesagt. Eigentlich müssten wir alle was tun, um ein bisschen freundlicher in der Welt zu sein, um es mal so zu sagen. Also, Leute, lasst uns gerne ein Like da, Abos, ihr wisst Bescheid. Und wir hören uns nächste Woche. Dann geht's weiter mit der nächsten Folge. Die, da heißt 2 wie Pech und Schwefel. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gebrauchsanweisung oder fragen Sie Ihren Baumarktmitarbeiter oder Mitarbeiterin.